Dankeschön, Thomas. Es gibt Themen, um die drücken sich selbst begeisternde Pastoren, wo es geht drumherum. Es gibt Themen, die hören Christen überhaupt nicht so gerne. Ich frage mich manchmal, warum manche dieser Themen. Eines dieser Themen, was da ganz oben rangiert, das hat mit der Hölle zu tun. Es gibt ja auch so Höllenprediger, die predigen die ganze Zeit über nichts anderes. Ich meine, das ist natürlich von der anderen Seite vom Pferd gefallen. Aber wir als Christen sollten zum einen sehr wohl wissen, was unser Bestimmungsort, nämlich der Himmel ist, wie es da ist. Aber zum anderen sollten wir auch nie vergessen, dass der andere Ort ebenso real ist. Und ich habe ja diese Predigtreihe gehalten, die auch hier angeboten wird, Himmel und Hölle. Ich habe drei Sonntage über die Hölle gepredigt und zwei Sonntage über den Himmel, weil ich den Eindruck hatte, wir haben hier ein bisschen Schlagseite und haben ein bisschen viel zu viel vom Himmel und viel zu wenig von der Hölle gehört. Das ist schon wieder 2 Jahre her. So, wir haben 2 Jahre lang eigentlich nicht über die Hölle geredet. Heute tun wir das. So, wenn es also ein bisschen wärmer wird, Barbara hat das passende Shirt an, es sieht fast aus wie so ein Feuer, was da gerade hochgeht. So, ich bin bei diesem Thema immer ein bisschen hin und her gerissen, weil wir hatten ja dieses Theaterstück hier und da ging es auch um Hölle und ich musste sogar selbst ein paar Mal da rein in den Vorführungen. Ich meine, man macht dann einen Witz drüber, um es irgendwie ja auszuhalten. Aber eigentlich glaube ich, dass wir Christen nicht mit trockenen Augen über die Hölle reden sollten, niemals. Weil das, der Ort ist so furchtbar und er ist so reich bevölkert, immer noch, dass mir jegliches Lachen im Hals stecken bleibt, wenn ich da auch nur ein bisschen näher drüber nachdenke. Und ich glaube, diese Predigt hier oder dieser Vortrag, nenne ich es mal so, der sollte uns allen ein bisschen dabei helfen, zu verstehen, dass diese Realität real ist. Es ist wirklich wahr. Es ist nicht nur ein Spukmärchen oder was man seinen Kindern erzählt, wenn sie nicht Zähne putzen wollen. Macht es nicht. Spaßt niemals mit der Hölle. Ich habe aus vielen, vielen Büchern, die ich darüber gelesen habe, auch vielen Nahtodeserfahrungen, auch vielen Visionen, die Leute hatten, die ich für sehr glaubhaft halte. Es gibt ja immer solche und solche und nicht alle Quellen kann man bis ins Detail überprüfen. Ich habe 2 Zeugnisse für heute rausgesucht, die ich euch vorlesen werde, längere Berichte über diesen Ort, die von sehr anerkannten Leitern im Reich Gottes sozusagen verifiziert wurden, sagen, was dieser Mensch sagt, das hat Hand und Fuß, das ist kein Spinner, das ist niemand, der sich irgendwas an den Haaren herbeizieht oder irgend so ein Negativapostel, sondern das sind Leute, die wissen, wovon sie reden und die haben wirklich eine Begegnung mit Gott gehabt und haben Dinge gesehen, Einsicht bekommen, die sie weitersagen sollten, damit Menschen wie wir wissen, warum wir noch hier sind. Denn das haben viele Christen nicht verstanden. Wir sind nicht hier, weil das der bessere Ort ist. Wäre das so, bräuchten wir ja keinen Himmel mehr. Wir sind hier, weil hier noch so viele Menschen sind, die nicht nur hier sind, sondern die an einen anderen Ort gehen werden, weil sie Christus noch nicht kennen. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Evangelisation ist unsere Daseinsberechtigung auf diesem Planeten, ab dem Moment, wo wir selbst Christus angenommen haben. Das ist biblische Wahrheit. Das ist nicht einseitig, das ist klar. Jesus machte das so klar, wie man es nur machen kann. Die letzten 3 Predigten, macht den ersten Schritt, haben da ein bisschen was von erzählt. Ich begrüße auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich unsere unsichtbaren Gottesdienstbesucher, die jetzt von zu Hause aus zuhören. Ich habe von letztem Sonntag noch ein schönes Zeugnis bekommen von jemandem, der sagt, es hat mein Leben verändert, dass der Livestream dabei war und ja, so Dinge passieren. Ehre sei Gott. Was Deutsche glauben, es gab eine Untersuchung aus dem Jahr 2010 vom Marktforschungsunternehmen GfK Nürnberg. 60% aller Deutschen, ich glaube, ich habe euch das auch hier, 60% sind Kirchenmitglieder in irgendeiner der beiden Großkirchen in der Regel, doch nur 35,2% hoffen auf ein Leben nach dem Tod. Schon mal traurig, fast die Hälfte aller Kirchenmitglieder glaubt nicht mehr an Leben nach dem Tod. Fast 2/3 aller Menschen oder aller Deutschen sind überzeugt, dass mit dem Ableben das Dasein endet.
Wenn es so wäre, bräuchten wir ja all das hier nicht. Dann bräuchten wir Gott nicht, dann würde das alles ja gar nicht real sein. 63,2% meinen, dass ihre Existenz durch den Tod zwar beendet sein werde, aber ein Teil von ihnen in ihren Nachkommen weiterlebe. So reinkarnationsmäßig, das sind so ein bisschen Vermischungen. 27,2% glauben, dass es ein Paradies und eine Hölle gibt. Das hat mich jetzt überrascht. Immerhin fast 30% sagen, jawohl, es gibt Himmel und Hölle. Die Frage ist dann natürlich, warum lebe ich dann, wie ich lebe, wenn ich das glaube? Und 21,3% glauben, dass sie in andere Gestalt wiedergeboren werden. Das ist jetzt Reinkarnation in Reinkultur. So, leb fein, sonst wirst du morgen als Fliege wiedergeboren und jemand klatscht dich an die Wand. Das ist die Konsequenz, ja. Oder du bist eine heilige Kuh in Indien, dann hast du es besser. Im Prediger 3 steht, auch die Ewigkeit hat er, Gott, ihnen, nämlich den Menschen, ins Herz gelegt. Die Frage ist, Mythos oder Realität? Himmel und Hölle, Gott und der Teufel, Engel und Dämonen. Für viele Menschen unseres Zeitalters hier in dieser westlichen Welt sind das Begriffe aus dem Mittelalter. Ammenmärchen. Doch was wäre, wenn es eben keine Mythen und Sagen wären? Was wäre, wenn es kein Aberglaube, wenn es keine Volksverdummung, wenn es beinharte Realität wäre? Wäre die Hölle real, dann wäre das sicher der letzte Ort, wo irgendjemand von uns landen wollte. Zahlreiche Menschen haben Nahtodeserfahrungen gemacht und eben diese auch oft in Büchern niedergeschrieben. Einige habt ihr vielleicht schon in den Händen gehalten oder gar gelesen. Die höchste Autorität, die wir kennen, ist die Bibel selbst. So möchte ich euch heute anhand der Bibel und anhand von diesen beiden Nahtodeserfahrungen einen Einblick geben in das, was eben biblisch auch fundamentiert die Hölle darstellt und wie es dort sein könnte. Ich sage nicht ist, soweit möchte ich nicht gehen, Nahtodeserfahrungen sind immer noch kein Wort Gottes, aber das Wort Gottes ist sehr klar. Ich werde heute bewusst nicht so tief theologisch arbeiten, wie ich das auf in diesem Predigtsatz gemacht habe, damit wir in einer Predigt das Konzentrat sozusagen mitnehmen können über die Hölle. Ja, man kann da vieles nachlesen und nacharbeiten oder auch noch hier in diesen Predigten, die es auch im Internet zum Download gibt, sich anhören. So, macht Gebrauch davon. Der erste Gedanke ist natürlich, was hat denn Jesus über die Hölle gesagt oder wie stand er überhaupt zu diesem Thema? War das ein Thema für ihn? Und Hölle und Gericht waren tatsächlich das Thema, über das Jesus am häufigsten gesprochen hat. Von den 1870 Versen, die direkte Aussagen Jesu enthalten, handeln 13% von Hölle und Gericht. Das sollte uns zum Nachdenken bringen. Also über die Hölle zu reden oder an die Hölle zu glauben, ist kein schräges Christentum oder auch keine seltsame Ecke oder sogar Sektierertum. Es ist real. Jesus war das wichtig, Jesus hat sehr intensiv darüber gelehrt. Wir wissen, dass in mehr als der Hälfte seiner Gleichnisse er genau davon berichtet. Es war für ihn ein zentrales Thema. Warum? Er kommt daher. Er weiß, wie es dort ausschaut. Er kennt diesen Ort, weil er ist geschaffen worden, nicht für Menschen, da kommen wir nachher noch drauf, sondern für den Teufel und für seine Dämonen, für die Engel, die gefallen sind und die rebelliert haben gegen Gott. Er weiß genau, wie dieser Ort ist. Und er weiß auch genau, dass es dort keinen Ausweg mehr gibt. Er ist sehr motiviert gewesen, am Kreuz durchzuhalten, obwohl 6 Legionen Engel bereit standen, ihn da sofort rauszuhauen, berichtet uns die Bibel. Warum hält jemand so eine Qual durch? Denkt an die Kreuzigungsszene, denkt an den Film Passion. Das macht doch niemand, nur weil er denkt, ich habe mal eine gute Idee und erlöse mal die Menschheit, mal gucken von was. Er wusste ganz genau, wovor er jeden von uns erlöst hat. Und vielleicht wird es dem einen oder anderen heute überhaupt erst klar, warum wir ständig darüber sprechen, dass Jesus uns erlöst hat. Ja, erlöst vom alten Leben, vom alten Sein. Ja, alles richtig. Aber er hat uns vor allem vor einer Zukunft ohne Gott erlöst. Hier in dieser Welt, aber auch und gerade für die Zeit danach. Selbst in der Bergpredigt, die auch von Nichtchristen als guter Lebensgrundsatz anerkannt wird, erwähnt Jesus die Hölle mehrfach. Während wir also im Alten Testament relativ wenige Details über das Leben nach dem Tod finden, kommt die Wahrheit über Himmel und Hölle gerade im Neuen Testament vollständig ans Licht. So wie im Alten Testament ist Gott auch im Neuen Testament der heilige und gerechte Gott, der Sünder richten wird. Ein Augenzeuge berichtet, und ich lese jetzt von die Geschichte von Thomas Welsh, welcher in seiner Schrift Oregon's Amazing Miracle, also das erstaunliche Wunder von Oregon, ein höchst ungewöhnliches Erlebnis berichtet. Er kam bei einem Unfall ums Leben. Seine Leiche wurde erst eine Stunde nach seinem Tod gefunden. Er sagte, in dieser einen Stunde außerhalb des Körpers lernte ich mehr, als ich je in meinem Körper lernen konnte. Hier sein Bericht. Das nächste, was ich sah, was ich wusste, war, dass ich nah am Strand eines großen Ozeans aus Feuer stand. Es war wohl gerade so, wie es die Bibel in Offenbarung 21, Vers 8 beschreibt. Den See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Ich erinnere mich klar, klarer an jedes Detail und jeden Moment dessen, was ich während der Stunde, in der ich diese Welt verlassen hatte, sah und was geschah, als an alles, was zu meinen Lebzeiten geschehen ist. Ich stand in einiger Entfernung von dieser brennenden, bewegten und schwappenden Masse aus blauem Feuer. Soweit meine Augen sehen konnten, ein See aus Feuer und Schwefel. Es war niemand in dem See. Ich war auch nicht darin. Ich sah auch Leute, die ich gekannt hatte, die gestorben waren, als ich 13 Jahre alt war. Ebenfalls sah ich einen Jungen, mit dem ich zur Schule gegangen bin. Er war in jungen Jahren an Kieferkrebs gestorben, der mit einem kranken Zahn begonnen hatte. Er war 2 Jahre älter als ich. Wir erkannten einander, aber wir sagten nichts. Alle starrten und schienen tief in Gedanken versunken zu sein, als könnten sie nicht glauben, was sie sahen. In ihren Gesichtern spiegelten sich Bestürzung und Verwirrung. Die Szene war so furchterregend, dass Worte fehlen. Man kann es nicht beschreiben, außer man würde sagen, dass wir jetzt schon Augenzeugen des jüngsten Gerichts waren. Da gibt es keinen Fluchtweg, keinen Ausweg. Man versucht nicht einmal, einen zu suchen. Das ist das Gefängnis, aus dem niemand entfliehen kann. Es sei denn durch das Eingreifen Gottes. Ich sagte hörbar zu mir selbst, wenn ich davon etwas gewusst hätte, hätte ich alles nur irgend Mögliche getan, um dem zu entgehen und nicht an einen solchen Ort gebracht zu werden. Aber ich hatte es nicht gewusst. Als mir diese Gedanken blitzartig durch den Kopf gingen, sah ich einen anderen Mann vor uns vorbeigehen. Ich wusste sofort, wer er war. Er hatte starke, freundliche Gesichtszüge voller Mitgefühl, gefasst und furchtlos, Meister über alles, was er sah. Es war Jesus selbst. Große Hoffnung ergriff mich. Und ich wusste, die Lösung meines Problems war diese großartige und wunderbare Persönlichkeit, die hier in diesem Gefängnis verlorener, verwirrter, zum Gericht bestimmter Seelen an mir vorbeiging. Ich sagte nur so für mich selbst, wenn er nur in meine Richtung blicken und mich sehen würde, dann könnte er mich aus diesem Ort befreien. Er wüsste, was zu tun ist. Er ging weiter. Und es schien, als würde er nicht in meine Richtung schauen. Aber gerade bevor er aus meinem Gesichtsfeld verschwand, wandte er seinen Kopf und schaute mich direkt an. Mehr brauchte es nicht. Sein Blick allein war genug. In Sekundenschnelle war ich wieder zurück in meinem Körper. Es war, als wenn man durch eine Tür in ein Haus kommt. Ich konnte die Brokes, die Leute, bei denen ich wohnte, minutenlang beten hören, bevor ich meine Augen öffnen und etwas sagen konnte. Ich konnte aber hören und verstehen, was sich abspielte. Dann kam plötzlich Leben in meinen Körper. Ich öffnete die Augen und ich sprach mit ihnen. Es ist leicht, über etwas zu reden und es zu beschreiben, das man gesehen hat. Ich weiß, dass es einen Feuersee gibt, weil ich ihn gesehen habe. Ich weiß, dass Jesus Christus in Ewigkeit lebt. Ich habe ihn gesehen. Die Bibel sagt in Offenbarung 1, 9 bis 11, ich, Johannes, am Tag des Herrn wurde ich vom Geist ergriffen und hörte hinter mir eine Stimme, laut wie eine Posaune. Sie sprach, schreib das, was du siehst, in ein Buch. Unter den vielen Dingen, die Johannes sah, war auch das Gericht. Und er beschreibt es in Offenbarung 20 so, wie er es gesehen hat. In Vers 10 schreibt er: Und der Teufel, der sie verführte, ward geworfen in den Pfuhl von Feuer. Wiederum in Offenbarung 21, 8 schreibt Johannes, er sah den Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der See, den ich gesehen habe, und ich bin mir des einen sicher, dass am Ende dieses Zeitalters, beim jüngsten Gericht, alles Schlechte im Universum endgültig in diesen See geworfen wird und für alle Zeiten zerstört wird. Ich danke Gott für Menschen, die beten können. Ich hörte, wie Frau Broke für mich betete. Sie sagte: Oh Gott, nimm Tom nicht weg, er ist nicht gerettet. Im gleichen Augenblick öffnete ich die Augen und sagte zu ihnen: Was ist denn passiert? Für mich war die Zeit nicht stillgestanden. Ich war zu einem anderen Ort gereist und nun war ich zurück. Kurz darauf kam der Krankenwagen an und ich wurde zum Good Samaritan Hospital in Portland gebracht. Dort kam ich kurz vor 6 Uhr abends an, wurde in den OP gebracht und meine Kopfhaut wurde mit vielen Stichen vernäht. Dann kam ich auf die Intensivstation. Es gab wirklich nicht viel, das die Ärzte hätten tun können. Man musste einfach warten und sehen. Während dieser 4 Tage und Nächte schien ich mich in ständiger Verbindung mit dem Heiligen Geist zu befinden. Ich durchlebte noch einmal alle Begebenheiten meines vergangenen Lebens und die Dinge, die ich gesehen hatte, wie zum Beispiel den Feuersee und wie Jesus dort zu mir kam. Ich hatte meinen Onkel gesehen und den Jungen, mit dem ich zur Schule gegangen war, und dann die Rückkehr ins Leben. Die Gegenwart des Geistes Gottes war beständig um mich und oft sprach ich laut mit dem Herrn. Dann fragte ich Gott, was er aus meinem Leben machen wolle, was sein Wille für mich sei. Dann etwa um 9 Uhr kam die Berufung Gottes. Die Stimme des Geistes kann oft sehr deutlich sein. Er sagte zu mir: Ich möchte, dass du der Welt verkündest, was du gesehen hast und wie du ins Leben zurückgekommen bist. Die große Frage: Wer kommt denn nun in die Hölle? Ist relevant und wichtig, dass wir sie für uns klar beantworten können. Denn nur wenn wir das können, sind wir in der Lage zu verstehen, was unser Auftrag ist und warum. Bei all den grausigen Aussichten in Bezug auf eine Existenz in der Hölle, wie wir sie gerade von einem Augenzeugen gehört haben und sie auch in der Bibel finden, müssen wir uns fragen, wer hat die Hölle verdient? Und die Antwort hierauf ist so einfach, dass sie schon fast lächerlich ist. Jeder. Ohne Ausnahme. Wir haben ein durch und durch verdorbenes Herz, lässt uns die Bibel wissen. Und bevor du jetzt empörst, denk kurz drüber nach, was alles so in unserem Herzen reift, stattfindet, was niemand sonst mitbekommt. Gedanken, die wir haben, Hassgefühle, Neid, gewaltige Gedanken, gewalttätige Gedanken, Sünde, die uns beschäftigt, Bilder, die uns nachgehen, Filme, die uns gefallen, obwohl sie uns nicht gefallen sollten. All diese Dinge. Unser Herz ist nicht das Medium, was uns zu Gott führen kann. Unser Herz ist gefüllt mit anderen Dingen, bis wir ihn finden, bis er unser Herz reinigt, bis er uns neu füllt oder wir hoffentlich und danach lernen, wie wir uns selbst neu füllen. Denn ich sage das immer wieder, das Herz ist ein Gefäß, nicht mehr und nicht weniger. Es ist damit gefüllt, mit dem, was ich reingieße. Mit der neuen Geburt, wenn ich das erste Mal Christus annehme, dann fließt er hinein. Er gibt seinen Geist ohne Maß. Und wenn wir wirklich es ernst meinen und sagen, Gott, alles gehört dir. Wir wissen, das ist ein Prozess nachher, das Loslassen, weil die Dinge kommen zurück. Ich versuche dann doch wieder Kontrolle über mein Leben zu bekommen und Dinge zu entscheiden, die ich will, obwohl ich weiß, Gott will es anders. Da sind wir alle durchgegangen. Das ist ein Prozess, der darf Jahre dauern, das ist in Ordnung. Aber die Richtung muss stimmen. Und je mehr ich in diesem Prozess mit Gott gehe, je mehr ich mich fülle mit seinem Wort, mit Gebet, mit dem Reden im Heiligen Geist, mit guten Predigten, mit guten Büchern, desto mehr füllt sich das Glas. Und dann wird es immer zuverlässiger. Mein Herz fängt an, das zu tun, was es eigentlich tun soll. Es reflektiert Gottes Gedanken in mir. Es bestärkt das Reden des Heiligen Geistes in mir. Aber lassen wir uns nicht täuschen. Das Herz kann heute so sein und morgen ist es wieder mit ganz anderen Dingen gefüllt. Vielleicht kommst du aus einer anstrengenden Arbeitswoche, du hast viel Mist gesehen und gehört, vielleicht läuft den ganzen Tag Radio in deinem Arbeitsplatz, Und du kommst abends heim und da ist nicht mehr viel von Gott in deinem Herzen. Es ist gerade gefüllt mit allem möglichen Schrott. Nichts gegen Informationen. Informationen sind wichtig. Aber es gibt Dinge dabei, die braucht kein Mensch. Neulich sah ich in einer Fernsehsendung, ging es um irgendeinen Unfall. Einen Tag dauerte es, bis man diese Frau in dem verunfallten Wagen findet. Ich musste denken, aber nur eine Stunde dauert es, bis du uns das erzählst. Steht ja, negative Nachrichten finden ganz schnell den Weg zu uns. Weil das sind Nachrichten. Wenn es so positiv, die wurde sofort gefunden, wiederhergestellt, ist völlig heil, hätte niemals im Fernsehen auch nur eine Sekunde Platz bekommen. Ja, es geht immer wieder um unser kleines Herz. Wer darf es füllen? Womit füllen wir das? Also zusammenfassend, wer wird schließlich in der Hölle sein? Nach Offenbarung 20, jeder bis auf jene, die im Buch des Lebens stehen. Da kommen wir wieder zu unserem schönen Engel mit dem Buch. Oh, es habe ich gezittert, diese Veranstaltung, wenn ich vor diesem Engel stand. Sie guckt immer so ernst. Aber ich habe den Eindruck, der Engel des Buches wird noch ganz anders schauen. Für die zumindest, die eben nicht drinstehen. Da wird es kein Lächeln mehr geben. Die Frage ist, wo werdet ihr sein, die ihr jetzt hier in Limburg sitzt oder jetzt zu Hause vor dem Rechner sitzt? Wo werdet ihr sein, wenn dieser Moment kommt und wir dieses Leben hinter uns lassen? Stehen wir im Buch? Preis sei Gott, alles wird gut. Stehen wir nicht drin, haben wir ein ernstes Problem. Viel ernster, als wenn dein Wagen kaputt geht, ja sogar noch ernster, wie wenn deine Waschmaschine kaputt geht. Ja, wir wissen, das sind echte Krisen. Oder für manchen ist der Fernseher, der kaputt geht, die größte Krise, die man sich vorstellen kann, vor allem jetzt in der EM-Zeit. Aber ich sag dir, die Krise, die du dann hast, lässt all das verblassen, wo wir heute denken, es wäre so wichtig und so zentral. Über die EM heute oder diesen 2 Wochen noch, redet in 2 Jahren überhaupt niemand mehr. Es ist dann vorbei, dann redet man schon wieder über WM. Und auch über die wird man in ein paar Jahren nicht mal mehr nachdenken. Alles, was heute so wichtig und zentral ist, dein Auto, wo du so stolz drauf bist, ich verspreche dir, in 20 Jahren redet da niemand mehr drüber. Und wenn es heute brandneu ist, in 20 Jahren, ist es Schrott. So wie viele Dinge in unserem Leben in ein paar Jahren nichts mehr wert sind, obwohl sie heute so wichtig sind. Ja. Das Buch des Lebens ist das entscheidende Buch für deine Zukunft. Ich lese euch jetzt einen Auszug, vielleicht ist es jetzt zu klein, ich lese es euch aber vor. Das ist Offenbarung 20, 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Ja, es gibt einige ernstzunehmende Theologen, die sagen, es gibt verschiedene Bestrafungsstufen in der Hölle. Unter anderem aufgrund dieser Bibelstelle. Das kann ich mir sogar vorstellen. Aber selbst die beste, die günstigste, ist jenseits dessen, was wir uns hier vorstellen wollen. Also Werke alleine werden dich niemals aus der Hölle retten können. Das ist klar. Wie aber nun kommt man denn in dieses Buch des Lebens? Und auch hierzu sagt das Wort in der Offenbarung wieder klare Anweisungen. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Steht Offenbarung 3, Vers 5. Man kann es schlecht lesen. Ja, Offenbarung 3, Vers 5. Ihr habt diese Stellen alle auf eurem Skript nachher. Eine andere Schriftstelle, die hierzu was sagt, ist Maleachi 3. Ja, die sagt nicht nur was über Zehnten geben, die sagt auch was über die Hölle. Interessanter Zusammenhang, oder Thomas? Wir haben heute eine Opferpredigt, Teil 3. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Also eine Besprechung der Gemeindesäulen. Okay? Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Herrscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Zusammenfassend zum Buch des Lebens können wir also sagen, von Geburt an oder lange davor steht jeder von uns in diesem Buch. Jeder Mensch, der geboren wird, steht in diesem Buch von Anfang an. Doch mit dem Eintritt der Sünde und der bewussten Entscheidung, Gott und seinem Wort, dem Buch der Bibel, nicht zu gehorchen, wird der Name ausgetilgt. Ich weiß nicht, wann das genau passiert. Vielleicht mit 12, vielleicht mit 13, vielleicht mit 14. Irgendwo in diesem Alter, wo man seine Entscheidung bewusst trifft und nicht nur wegen den Eltern, sondern man selbst entscheidet, ja, ich will jetzt lügen, ja, ich will das, obwohl man weiß, dass es falsch ist. Und dieses Wissen ist am Anfang noch sehr klar da. Wenn ich es lang genug getan habe, wissen wir, dann können wir unser Gewissen sehr schnell totschlagen. Und dann lügen wir aus Gewohnheit und merken gar nicht mehr, dass es falsch ist zu lügen. Dann sage ich ja, der Chef ist nicht da, obwohl er nebenan sitzt. Und ich mache mir nicht mal mehr Gedanken drüber, weil ich schon so gewohnt bin zu lügen. Oder ich nenne Lügen dann Notlügen. Es gibt keine Notlügen. Es gibt nur Lügen. Und es gibt Wahrheit. Durch Umkehr von der Lebensschuld kommt man dann wieder in dieses Buch. Oder es wird die Rückgängig-Taste gedrückt in deinem Leben. Ja, du bist gerade gelöscht worden, vielleicht vor 10 Jahren, als du 14 wurdest. Und jetzt mit 24 sitzt du hier, hörst das, entscheidest dich und sagst, Gott, stimmt, ich bin blöd gewesen, ich habe ohne dich gelebt, ich will umkehren, ich brauche Vergebung. Und ich brauche vor allem Rettung, um da nicht hinzukommen, wo gerade der Pastor drüber spricht. Und dann wird die zurück, kennt ihr diese Taste, die ist so cool. Ja, diese, oh, ich glaube nicht, wie oft ich die brauche. Aus Versehen hat man dann irgendwas gedrückt, auf einmal ist der ganze Text weg, vielleicht ein Predigtext oder irgendein wichtiger Text. Und dann gibt es so eine kleine Taste oben, einen drücken und alles ist wieder da. Das heißt nämlich, das Letzte wird rückgängig gemacht. Diese Taste ist lebenswichtig. Wenn du die nicht kennst als Computernutzer, lass dir das mal erklären. Das wird dir viel Frust ersparen. Und diese Taste gibt es wohl auch im Reich Gottes. Denn sonst wären wir ja nicht mehr zurückgekommen. Sonst würde unsere Namen heute nicht mehr drinstehen. Ich glaube nicht so sehr, dass sie neu reingeschrieben werden. Ich glaube, sie werden wieder eingesetzt. So, der Löschstift wird wieder zurückgefahren. Es wird wieder sichtbar gemacht. Da, wo wir eigentlich hingehören, sind wir wieder angekommen. Aber hierzu, es ist unausweichlich, dass ich täglich Zeit mit Gott im Gebet und im Bibellesen verbringe und verbindlich zu einer lokalen christlichen Gemeinde gehöre, deren Gottesdienste ich besuche und wo ich zur Jüngerschaft und Freundschaft in einer kleinen Gruppe, wo das alles dazugehört. Wenn ich diese Dinge nicht habe, ja, ist nur eine Frage der Zeit manchmal, wann ich wieder alleine auslöche. So wie eine Kohle, die du aus dem Kohlehaufen rausziehst, obwohl alles glüht. Und du legst sie zur Seite und guckst hin, eine Stunde später ist die kalt, ist tot, brennt nichts mehr, glüht nichts mehr, ist vorbei. Darum hat Gott ja Gemeinde geschaffen. Manche denken ja, das wären die Ideen der Pastoren. Das ist nicht die Ideen der Pastoren. Diesmal die Bibel, diesmal die Apostelgeschichte. Es war Gottes Kernidee, so wie die Ehe seine Idee war, so war die Gemeinde seine Idee. Er hat uns geschaffen, auf Gemeinschaft ausgerichtet, selbst wenn manche das nicht sich vorstellen können. Oder manche Gemeinschaft lieber meiden, als sie zu suchen. Das heißt nur, wir sind noch in irgendeinem Bereich unseres Lebens noch nicht ganz heil. Aber ein gesunder Mensch, der sucht Gemeinschaft, weil er weiß, er ist darauf angelegt, er weiß, es geht darum. Ich suche Gemeinschaft mit Gott, ich suche Gemeinschaft mit Menschen, ich suche Freunde, ich suche Menschen, die mir gutgesinnt sind und mit denen ich zusammen durch dieses Leben gehen kann. Denn wir wissen doch alle, dass wir in diesem Leben immer wieder Menschen brauchen, die uns gut wohlgesonnen sind, oder? Wir brauchen Menschen, die uns helfen, wenn wir schwach sind, wenn wir mal krank sind, wenn wir irgendwas ist, wenn wir alt werden. Freuen wir uns doch, wenn wir eine gute Beziehung zu Kindern und Enkelkindern haben. Ich möchte doch da nicht einsam alt werden. Jeder, der eine Scheidung erlebt hat, kennt das Gefühl. Hey, auf einmal ist was zerbrochen und auf einmal ist gar nicht mehr so sicher, dass ich im Alter jemanden habe, mit dem ich Händchen halten durch den Park gehen kann, der zu mir steht. Wer weiß, ob der Neue wirklich das durchhält. Ob ich es durchhalte. Heilung muss fließen, damit wir wieder beziehungsfähig werden in vielerlei Hinsicht. Und Gemeinde und vor allem auch Zellen sorgen dafür. Hier entsteht wieder was, hier wird was heil, hier fange ich an wieder zu vertrauen. Manche finden echte Freundschaften in ihren Zellen und erleben auf einmal, wie man miteinander umgehen kann, wie anders das ist, eine Freundin oder einen Freund zu haben, der Jesus liebt und der wirklich echt ist, mit dem ich auch über meine Schwächen reden kann. Nicht nur über das, was gut läuft, da sind wir ja alle gut drin. Ja, er zeigt nicht gerne seine neuen Dinge, neue Klamotten, neue Technik und all das, oder wo er Erfolg hat. Aber wo bin ich, wenn der Erfolg gerade mal Urlaub macht? Wenn es gerade ganz anders läuft, als wir uns das immer vorgestellt haben. Wenn eine Krise in meine Familie eintritt, es meinen Eltern nicht so gut geht, wie ich hoffe, und diese Dinge, bin ich dann alleine? Oder ist da jemand da, der mir einfach nur zuhört, der da ist, der freundlich zu mir ist, der mich nicht ignoriert, weil ich jetzt gerade meine schwache Zeit habe? Wir alle haben Fans, wir alle haben Kollegen, aber wir alle brauchen Freunde. Ganz nebenbei. Gar nichts mit dem Skript zu tun und doch, vielleicht doch. Jetzt komme ich zu etwas, was ein bisschen härter ist, als was wir vorhin gehört haben. Wenn ihr sehr kleine Kinder sind, möchte ich euch bitten, zu überlegen, ob ihr ihnen vielleicht jetzt irgendwas zum Spielen gebt. Ich sehe jetzt hier auch keine kleinen Kinder, zumindest keine, die das verstehen, was wir hier machen. Schläft schon, denke ich. Ist gut. Weil das ist schon hardcore. Mary Kay Baxter schrieb in ihrem Buch eine göttliche Offenbarung der Hölle, wie sie von Jesus mehrere Male in die Hölle geführt wurde, um die Welt durch ihre Erlebnisse zu warnen. Ich bin sehr vorsichtig mit diesen Büchern, weil ich glaube nicht alles, was in Büchern steht. Auch nicht, wenn sie noch so geistig daherkommen. Ich habe da auch schon viel Schundluder gesehen. Aber über dieses Buch hat jemand etwas geschrieben, den ich sehr, sehr wertschätze, sehr achte, der einen fantastischen Ruf im Reich Gottes hat, über 50, 60 Jahre im Dienst steht. Das ist Pastor Yonggi Cho aus Südkorea, Leiter der größten Gemeinde der Welt bis vor kurzem. Er ist jetzt in Rente gegangen, aber er schreibt über dieses Buch: Ich las dieses Buch mit zitterndem Herzen. Ich bin überzeugt, dass Reverend Baxter eine wahre Begegnung mit der Realität der Hölle hatte, welche ihr Jesus Christus, unser Herr, durch ein Erlebnis offenbarte. Und aus diesem Buch nur ein kleiner Ausschnitt. Sie schrieb nämlich über das Zentrum der Hölle unter anderem: Bald waren wir an der nächsten Zelle in der Hölle. Ein verzweifeltes Weinen voller Leid kam aus dem Zelleninneren. Wir schauten hinein und sahen ein Skelett eines Mannes, das am Boden kauerte. Seine Knochen waren schwarz von den Verbrennungen und seine Seele innen erschien als dreckiger grauer Nebel. Ich bemerkte, dass Teile seines Körpers fehlten. Rauch und Flammen stiegen von ihm auf und Würmer krochen in ihm herum. Jesus sagte: Dieser Mann hat viel gesündigt. Er war ein Mörder und hatte Hass in seinem Herzen. Er wollte nicht Buße tun oder daran glauben, dass ich ihm vergeben würde, wenn er nur zu mir gekommen wäre. Du meinst, Herr? Fragte ich. Er dachte, dass du ihm den Mord und den Hass nicht vergeben würdest? Ja, sagte Jesus. Wenn er nur geglaubt hätte und zu mir gekommen wäre, ich hätte ihm all seine Sünden vergeben, große und kleine. Stattdessen fuhr er weiter fort, in Sünde zu leben und starb in ihr. Deshalb ist er hier, wo er heute ist. Es wurden ihm viele Möglichkeiten geboten, mir zu dienen und das Evangelium und an das Evangelium zu glauben, aber er lehnte ab. Jetzt ist es zu spät. Die nächste Zelle war von einem abscheulichen Gestank erfüllt. Ich konnte die Schreie der Toten und das Stöhnen der Reue überall hören. Ich empfand große Trauer, die mich beinahe krank machte. Ich fasste den Entschluss, dass ich alles daran setzen würde, der Welt von diesem Ort zu erzählen. Eine Frauenstimme sagte: Hilf mir! Ich starrte in ein paar echte Augen, nicht in ausgebrannte Höhlen, die das Verbrennen hinterlässt. Ich war voller Trauer, dass es mich schüttelte, und ich fühlte tiefes Mitleid für diese Seele. Ich hatte großes Verlangen, diese Seele herauszuzerren und mit ihr davonzurennen. Es schmerzt so, sagte sie. Herr, jetzt werde ich das tun, was richtig ist. Ich kannte dich einmal und du warst mein Retter. Ihre Hände umklammerten die Stangen der Zelle. Wieso kannst du nicht jetzt mein Retter sein? Große Stücke von brennendem Fleisch fielen von ihr ab und nur noch Knochen umklammerten die Stange. Du hast mich sogar von Krebs geheilt, sagte sie. Du sagtest mir, dass ich gehen solle und mich nicht mehr versündigen solle, damit es nicht viel schlimmer über mich kommen werde. Ich habe es versucht, Herr, du weißt, dass ich es versucht habe. Ich habe sogar versucht, für dich Zeuge zu sein, aber Herr, schon bald lernte ich, dass jene, die dein Wort predigen, nicht populär sind. Ich wollte, dass mich die Leute mögen. Langsam ging ich zurück in die Welt und die Lust des Fleisches verschlang mich. Nachtclubs und starke Getränke hatten den Vorrang. Ich verlor den Kontakt zu meinen christlichen Freunden und schon bald war ich 7-mal schlechter dran, als ich zuvor gewesen war. Und obwohl ich Liebhaber von Männern und Frauen wurde, war es nie meine Absicht gewesen, verloren zu sein. Ich wusste nicht, dass ich von Satan beherrscht wurde. Ich fühlte immer noch deinen Ruf auf meinem Herzen, Buße zu tun und errettet zu werden, aber ich wollte nicht. Ich dachte stets, dass ich noch Zeit habe. Morgen werde ich zu Jesus zurückkehren und er wird mir vergeben und mich freisetzen. Aber ich wartete zu lange und jetzt ist es zu spät, schrie sie. Ihre Augen zersprangen in den Flammen und verschwanden. Ich schrie und fiel gegen Jesus. O Herr, dachte ich, wie leicht könnte ich das sein? Oder jemand meiner Liebsten? Bitte, Sünder, wacht auf, bevor es zu spät ist. Wir gingen weiter zu einer anderen Zelle. In ihr war eine weitere Gestalt eines Skeletts und eine schmutzige, graue Seele in ihrer Mitte. Schreie, unerträgliche Schmerzen und Reue kamen von diesem Mann aus, dass ich wusste, ich würde sie nie vergessen können. Jesus sagte, mein Kind, manche, die dieses Buch lesen, werden es vergleichen mit einer Romanerzählung oder einem Film, den sie gesehen haben. Sie werden sagen, dass dies nicht wahr sei. Aber du weißt, dass diese Dinge wahr sind. Du weißt, dass die Hölle Wirklichkeit ist, weil ich dich einige Male durch meinen Geist hierher brachte. Ich habe dir die Wahrheit offenbart, dass du ein Zeuge von dem bist. Verlorene Person, wenn du nicht Buße tust und dich taufen lässt und das Evangelium von Jesus Christus akzeptierst, dann ist dies dein Ende. Dieser Mann ist hier, sagte der Herr, weil er rebelliert hat. Die Sünde der Rebellion gleicht der Sünde der Hexerei. Tatsache ist, dass diejenigen, die mein Wort und meinen Weg kennen und das Evangelium gehört haben, aber nicht Buße tun wollen, gegen mich rebellieren. Viele sind heute in der Hölle wegen dieser Sünde. Der Mann sprach zu Jesus und sagte, ich überlegte mir einmal, dass ich dich zu meinem Herrn machen sollte, jedoch wollte ich nicht deinen geraden und schmalen Pfad gehen. Ich wollte den weiten Weg gehen. Es war viel einfacher, der Sünde zu dienen. Ich wollte nicht gerecht sein. Ich liebte mein sündiges Leben. Ich mochte starke Getränke und die Dinge dieser Welt zu tun, anstelle deinen Verordnungen zu gehorchen. Aber jetzt wünschte ich mir, dass ich jenen zugehört hätte, die du mir gesandt hast. Anstelle umzukehren, tat ich Böses und wollte nicht Buße tun. Große Schluchzer überkamen seinen Körper, als er reuevoll weinte. Seit Jahren werde ich in diesem Ort gefoltert. Ich weiß, ich bin und ich weiß, dass ich hier nie wieder herauskomme. Ich werde Tag und Nacht von diesen Flammen und Würmern gefoltert. Ich schreie, aber niemand kommt mir zu Hilfe. Niemand kümmert es, wie es um meine Seele steht. Niemand kümmert es. Er brach zu einem kleinen Haufen auf dem Boden zusammen und weinte weiter. Wir kamen zu einer anderen Zelle. Eine Frau saß da und pickte die Würmer aus ihren Knochen. Sie fing an zu heulen, als sie Jesus erblickte.
»Hilf mir, Herr«, sagte sie, »ich werde gut sein, bitte lass mich hier raus.«
Auch sie stand auf und umklammerte die Barren der Zelle. Ich verspürte großes Mitleid. Sie weinte und tiefe Schluchzer schüttelten ihren ganzen Körper. Sie sagte,
»Herr, als ich auf der Erde war, betete ich den Gott der Hindu und viele anderen Götzen an. Ich wollte das Evangelium, das die Missionare predigten, nicht glauben, obwohl ich es oft gehört hatte. Eines Tages starb ich. Ich schrie nach meinen Göttern, die mich vor der Hölle bewahren sollten, aber sie konnten es nicht. Jetzt, Herr, will ich Buße tun.
Es ist zu spät, sagte Jesus. Während wir weitergingen, überdeckten Flammen ihren Körper. Immer noch erfüllten ihre Schreie meine Seele. Satan hatte sie verführt. Mit tiefer Traurigkeit in seiner Stimme sagte Jesus, komm, wir werden morgen wiederkommen. Es ist Zeit zu gehen. Zusammengefasst können wir sagen, dass jeder Mensch in der Hölle enden wird, der nicht Buße über seine Lebensschuld getan hat, umgekehrt ist und Vergebung von Christus empfangen hat. Nur die, die Jesus Christus zu ihrem Herrn und König gemacht haben, sind des Himmels sicher. Ich sagte das schon einmal. Ich glaube lange nicht mehr, dass jedes Gemeindemitglied, auch einer Gemeinde wie unserer, den Himmel sehen wird. Und wisst ihr, warum nicht? Weil ich die Werke sehe. Ich sehe manchmal Werke oder auch fehlende Werke im Leben von Christen und ich denke mir, wie kann das sein? Ich meine nicht Leistung. Ich meine, wenn ich verliebt bin, dann tue ich Dinge aus Liebe. Jeder von euch weiß das. Als ihr jung verliebt wart, ihr habt für euer Gegenüber alles getan. Wenn ich Jesus liebe, Jesus sagt, wer mich liebt, tut meine Werke, hält meine Worte. Er sagt, der Glaube ohne Liebe ist was? Er ist tot. Der Glaube ohne Werke ist tot. So, wenn die Werke dieser ersten Liebe nicht mehr da sind, oder man muss sie fast schon antreiben, dass überhaupt wieder, hey, du solltest auch mal jemand von Jesus erzählen. Ja, ich weiß, aber ist so schwer. Dann denke ich, hey, was ist los? Kennst du Jesus überhaupt? Ja, ich bin schon 10 Jahre Mitglied im Christuszentrum. Ja und? Glaubst du, das wird in der Hölle oder im Himmel irgendwas gelten? Mitglied zu sein irgendwo? Gar nichts wird es gelten. Wir müssen auf unser Herz aufpassen. Ist der Herr Herr? Oder ist der Herr nur irgendwie so ein, ja, Bo sagte mal, Lenkrad oder Reserverad? Ich sage, der Reserverad ist hochgefährlich. Ich glaube nicht die These, einmal gerettet, immer gerettet. Ich glaube sie nicht mehr. Wenn sie stimmt, okay, tue ich Buße im Himmel. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Christen wieder verloren gehen können. Und ich fürchte, dass es hier auch für einige einen Punkt gibt, wo es nicht mal ein Zurück mehr gibt. Weil was ich weiß, danach werde ich beurteilt. Das steht nicht nur für Pastoren in der Bibel. Was wir wissen, danach werden wir eines Tages gemessen werden. So achte darauf, dass du Jesus nicht nur nachfolgst, weil irgendjemand dir das sagt oder weil es halt so sein muss als Christ. Dann achte darauf, was die Motivation ist, warum du was tust. Rebellion hat oft ganz seltsame Ausdrucksformen, die nicht so einfach zu durchschauen ist. Der Einzige, der das eigentlich wirklich rausfinden kann, ob du rebellisch bist, bist du selbst. Nämlich, wenn du das Wort Gottes auf dein Leben legst. Dann weißt du, wo du wirklich stehst. Wenn du dir sagen musst, ja, ich will das aber nicht, was du da sagst. Ja, ich weiß, ich sollte Gemeindemitglied sein zum Beispiel, aber ich will das nicht. Ich will nicht verbindlich sein, weil ich habe in der anderen Gemeinde mal das und das erlebt. Oder du solltest deinem Leiter gehorsam sein. Hey, meinem Leiter gehorsam sein. Ich kenne den Typ, ich weiß, was der, vergiss es. Das sind Ausdrucksformen von Rebellion. Ich gebe meinen Zehnten nicht. Oder ich gebe meinen Zehnten nicht in die Gemeinde, wo du mich hingesetzt hast. Ich gebe den in die Mission oder irgendjemandem. Leute, das ist Rebellion. Darf ich das so ehrlich sagen? Nicht, weil ich das sage, sondern weil das Wort hier so klar ist. Wenn du dir sagst, ich gehe nicht evangelisieren, ich sage niemandem von Jesus, ich bin ja gerettet. Das ist Rebellion. Die Rebellion ist jedem von uns so nah. Mir genauso wie euch auch. Wir müssen immer wieder schauen, leben wir dem Wort nach? Lesen wir es überhaupt noch, wenn wir es nicht lesen oder kaum noch hören? Ja, dann wirst du sehr schnell rebellisch und merken es nicht mal mehr. Lass das Wort dich korrigieren. Es geht letztendlich um Himmel und Hölle. Und ich weiß, ich höre den Spruch immer wieder, man soll sich nicht wegen Angst vor der Hölle bekehren. Aber Leute, ich habe mich deswegen bekehrt. Genau deswegen. Und es hat mir nicht geschadet. Ich habe hinterher viel von der Liebe Gottes gehört und all das. Und verstehe heute natürlich das Spektrum ganz anders. Aber für mich war das der Erlösungspunkt. Ich weiß nicht, ob ich mich je aus der Liebe Gottes heraus bekehrt hätte. Aber ich habe auf einmal gemerkt, boah, Gott ist da. Ich habe gesehen, wie Zeichen, Heilungen und Wunder geschehen sind. Und ich konnte es nicht mehr wegtun als irgendeine esoterische Erfahrung oder irgendeine Freakshow. Ich habe gemerkt, das ist real, was da passiert. Meine eigene Mutter ist geheilt worden. Ich konnte es nicht mehr abschütteln. Und ich wusste, wenn die Recht haben, diese Christen, dann wusste ich, habe ich ein echtes Problem. Weil wenn die Recht haben, gibt es Himmel und Gott und Engel. Da gibt es Hölle und Teufel und Dämonen. Und ich wusste genau, wo ich landen würde, wenn morgen mein Leben vorbei war. Ich habe Leute sterben sehen, die jünger waren als ich, damals schon. Ist nicht mehr alle da aus meinem Jahrgang. Aus deinem auch nicht. Keiner weiß, wann es zuschlägt. Das war meine Motivation, zu sagen, Gott, okay, das ist der wichtigste Grund. Ich will definitiv nicht in die Hölle kommen. Ich glaube, dass wir ewig leben. Das war mir auch damals schon als Nichtchrist, habe ich das geglaubt, dass es nicht aufhört, wenn das Leben vorbei ist. Aber ich habe auf einmal kapiert, es geht hier um viel mehr, als nur, dass es irgendwie weitergeht. Die große Lüge ist nämlich, dass wir alle nach dem Tod ja weiterleben. Das ist eine Wahrheit mit einer riesen Lüge drin. Ja, es geht danach weiter. Aber Leben kann man das nicht mehr für jeden nennen. Das ist das Problem. Die Allversöhnung bedrückt die Menschen. In vielen christlichen Gemeinden wird Allversöhnung gepredigt. Wir kommen alle in den Himmel. Gott ist ja für alle gestorben. Das stimmt alles. Aber es ist eine Halbwahrheit. Weil genauso klar steht in der Bibel, dass es nur durch eine persönliche Entscheidung möglich ist, diese Versöhnung in Anspruch zu nehmen. Das kann jeder. Ja, Gott sei Dank. Das kostet auch nichts. Außer mein Leben. Und ja, mein Leben, das er dann führen kann. Oh. Nur die, die Jesus Christus zu ihrem Herrn und König gemacht haben, sind des Himmels sicher. Lasst uns nochmal die Insassen der Hölle anschauen. Da haben wir eben einen sehr plastischen Blick gesehen von der Frau Baxter. Da gibt es noch schrecklichere Dinge. Das ist ziemlich krass. Die Leute verbrennen und sind auf einmal, haben wieder Fleisch und verbrennen wieder und die Würmer kommen. Und es ist immer wieder ein Reinfall. Es hört nie auf. Es hört nie auf. Das ist, was da immer wieder angesprochen wurde. In Offenbarung 21 heißt es, furchtbar aber wird es denen ergehen, die mich feige verleugneten und von mir abgefallen sind. Den Mördern und Ehebrechern, allen, die okkulte Praktiken ausüben und sich ihre Götzen und Idole geschaffen haben, den Lügnern und Betrügern, sie alle werden in den See aus Feuer und Schwefel geworfen. Das ist der zweite Tod, der für immer von Gott trennt. Wenn du irgendwann eine Stelle brauchst, dass es keine Religion gibt, die in den Himmel kommt, dann hast du hier eine. Es gibt keine Religion, auch keine christliche Religion, die aus Religion heraus den Himmel erreicht. Keine. Keine Religion. Kein Hindu, kein Moslem, auch kein Katholik, auch kein Freikirchler, wenn es um Religion geht. Versteht ihr? Es gibt einen Unterschied zwischen Glauben und zwischen Religion. Religion ist die Organisationsform und dass du darfst nicht und du musst. Die Regeln und all das, das ist Religion. Wenn aber der echte Glauben da ist, dann tue ich gewisse Dinge einfach nicht mehr, weil der Geist in mir wohnt, weil ich weiß und das Wort mir Leitfaden ist. Das hat dann nichts mehr mit Religion zu tun. Manche Menschen kannst du sehr überraschen, wenn du sagst, ich bin sehr gläubig, aber ich habe mit Religion nichts am Hut. Gerade wenn ich das als Pastor jemandem sage, die Leute denken, was, wie geht das denn? Dann mache ich den Unterschied deutlich. Religion ist, was Menschen gemacht haben. Glauben hat mit Gott zu tun, eine Beziehung, eine persönliche Beziehung, eine lebendige Beziehung, wo wirklich ich Gott hören kann und Gott mich hört und wir zusammen leben und er der Chef ist. Er ist der Pilot, ich bin der Co-Pilot meines Lebens. So, der See, der hier beschrieben wurde, besteht aus brennbarem Schwefel. Schwefel ist eine nichtmetallische Substanz, bei deren Verbrennung starke Hitze entwickelt wird und ein sehr unangenehmer Geruch entsteht. Denkt mal an faule Eier. Gibt es so Eierbomben, also faule Eierbomben, die man geworfen hat, Schwefel, das ist Schwefel. Mag's nicht lange in der Nähe sein, wenn das passiert. Wenn wir diese Bibelstelle uns jetzt anschauen und fassen das ein bisschen zusammen, dann sehen wir, dass dort drei Menschengruppen explizit genannt werden, die in den Feuersee kommen. Das ist erstens Menschen, die Jesus verleugnen. Die sagen, Jesus kenne ich nicht, gibt's nicht. Gott gibt's nicht. Dann Menschen, die Jesus den Rücken zugekehrt haben. Das ist schon was anderes. Das könnte jeder von uns sein. Und die Sünder, die noch nie mit ihm gelebt haben. Diese drei Gruppen werden hier ganz klar benannt. Beachtet bitte, dass zwei dieser drei Gruppen Menschen sind, die von Jesus gewusst und religiöse Spielchen gespielt haben oder sogar eine Zeit mit ihm lebten. Da wird manch einer kommen, der seine Kirche benennen kann und vielleicht auch das Geld, was er gespendet und die Arbeit, die er gemacht hat, sagen kann. Und Gott wird sagen, sorry, aber das spielt für mich nicht die erste Rolle. Die Rolle, um hier reinzukommen, ist eine ganz andere. Der Preis hierfür war mein Blut. Und wer das nicht über sich genommen hat, wer da nicht durchgegangen ist, durch diese Beziehung, mir seine Sünden gegeben hat und Vergebung empfangen hat, der kommt hier nicht rein. Vielleicht erkennen Sie zu Hause oder jetzt hier vor Ort gerade, dass Sie zu einer dieser drei Gruppen gehören. Doch bitte tun Sie jetzt nichts Unüberlegtes. Denn solange Sie noch atmen, gibt es Hoffnung. Bitte bleiben Sie dabei, auch zu Hause. Hören Sie weiter aufmerksam zu. Die Sache wird aufgelöst. Also Menschen, die Jesus verleugnen, Menschen, die Jesus den Rücken kehren und Menschen, die Jesus nie gekannt haben, sind die drei Gruppen, die biblisch gesehen im Feuersee landen. Doch ist Christus gekommen, um uns von dem Lohn unserer Sünde zu retten und uns ewiges Leben zu schenken. Das ist die gute Nachricht. Denn er hat den Preis bezahlt, er hat den Tod besiegt. Alle, die an ihn glauben, bekommen nicht nur seine beständige Gegenwart und seine Segnung in dieser Zeit geschenkt, sondern auch das ewige Leben in seinem Reich. Nach diesem Leben, wenn das hier vorbei ist, wenn wir den letzten Atemzug getan haben, gibt es keine Entscheidungsmöglichkeit mehr. Die Weichen werden gestellt, solange du noch atmest. Bitte vergiss alles, was du von Religion hierüber gehört hast. Gottesdienste, die ein Jahr nach deinem Tod gehalten werden, werden nicht einen Unterschied machen zu deiner Zukunft. Überhaupt keinen. Menschen, die nach deinem Tod zu Maria für dich beten oder zu irgendjemand anderem, werden keinen Unterschied mehr machen. Es ist dein Leben und du hast das Recht, damit zu tun, was du möchtest. Du kannst es zur Ehre Gottes leben und du wirst den Himmel sehen. Du kannst es nach deinen Genüssen verbringen und du wirst ihn nicht sehen. Du wirst in der Hölle landen. Niemand weiß, wie lange sein Leben sein wird. Bitte bedenke dann, es könnte enden, bevor die Sonne heute untergeht. Vielleicht hast du den Satz sogar schon zu oft gehört. Und er perlt ab. Naja, wer heute Morgen aufgewacht, wird morgen auch aufwachen. Wer sagt dir das? Ich könnte euch jetzt ein paar gruselige Geschichten erzählen von Leuten, die das dachten. Und die es nicht mehr erlebt haben. Einige davon habe ich beerdigt. Leute, das ist kein Witz. Und das sage ich euch als Pastor und als Freund. Bedenkt, dass wir eines Tages sterben werden. Und lasst uns für ein langes Leben glauben, aber lasst uns vorbereitet sein, sollte es schneller passieren. Denn selbst wenn wir ein langes Leben bekämen und der Herr morgen wiederkäme, wäre dasselbe Status quo da. An dem Tag der Entrückung würde dasselbe gelten wie an deinem Todestag. Und hey, wer von uns will sagen, dass die Entrückung nicht morgen sein könnte? Die meisten biblischen Vorhersagen sind erledigt. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Jemand sagte mal, er hat den Herrn Jesus gesehen im Himmel und er saß nur noch so mit dem Bobbes Ende auf dem Stuhl. Er war kurz davor aufzustehen und zurückzukommen. Das war die Botschaft, die Jesus ihm mitgab. Er sagte, sag ihnen, ich komme bald. Das haben einige bekannte Männer Gottes mitgebracht aus ihren Nahtodeserfahrungen. Sagen, hier, er kommt bald. Leute, es ist kein Spiel mehr. Die Sache ist schneller zu Ende, als jeder von uns denkt. Mögen wir alle 100 Jahre hier noch auf dieser Erde sein. Aber wenn es nicht so ist, sei vorbereitet. Ich möchte nicht hören, dass du im Himmel da oben dann vor Jesus stehst und sagst, also mein Pastor hat mir das nie gesagt, dass es so schnell gehen kann. Wenn ich das gewusst hätte, ich hätte das und das noch in Ordnung gebracht, damit ich nicht in der Reihe 580.627 im Himmel sitzen muss. Oder gar nicht reinkommen. Das wäre ja noch ganz übel. Zusammengefasste Aussagen über die Hölle. Die Hölle ist also ein furchtbarer und sehr grausamer Ort. Niemand ist zu gut für die Hölle. Aussage 3, die Hölle dauert ewig, man kommt niemals wieder da heraus. Viertens, in der Hölle haben wir Emotionen, wir empfinden Schmerz, Einsamkeit, Verzweiflung. Und was es dort definitiv nicht mehr gibt, ist Hoffnung. Fünftens, die Hölle wurde ursprünglich für Satan und seine Dämonen geschaffen, ist aber seit dem Sündenfall auch für Menschen, die sich weigern, zu Gott umzukehren und das stellvertretende Opfer Jesu für sich in Anspruch zu nehmen, der ewige Bestimmungsort. Und sechstens, in der Hölle gibt es keine Gnade und auch keine Partys mehr. Gibt ja manchmal so Sprüche, ja, in der Hölle feiern wir Partys. Leute, die werden so überrascht sein. Daher feiert niemand irgendwas. Niemand. Nun zum dritten Punkt heute möchte ich noch kommen und der geht um die Erlösung. Jetzt können wir ein bisschen aufatmen, wenn wir das Finstere so ein bisschen nicht zur Seite legen, aber ausgleichen mit dem, was Jesus auf der anderen Seite auch vorbereitet hat. Und das werden wir noch viel stärker tun Mitte August, wenn ich über den Himmel predigen werde. Das wird dann eine schönere Predigt sein, obwohl beide wichtig sind. Denn was kann man tun, um der Hölle zu entgehen? Es gibt keine gute Tat, es gibt keine Summe von guten Werken, die auch nur eine einzige Sünde aufwiegen können. Das funktioniert nie. Vergebung kannst du nicht erkaufen. Ablass, weiß heute auch jeder Katholik, ist Müll gewesen. Funktioniert nicht. Ich kann es mir nicht erkaufen, dass mir meine Sünden vergeben werden. Fegefeuer, gibt es auch noch eine Theorie. Leute, das ist unbiblisch. Gibt kein Fegefeuer in der Bibel. Das ist eine religiöse Erfindung. Es gibt ein ewiges Feuer. Das ist, was die Bibel sagt. Aber da rauszukommen, oh, zähl nicht drauf. Es gibt nicht gute und böse Menschen. Es gibt nur Erlöste und Unerlöste. Und ich verrate dir was, die Erlösten sind auch nicht immer gut. Ja, wenn du bei mir manchmal zu Hause wärst, würdest du manchmal auch merken, wie ich ein bisschen lauter rede, als ich sollte. Und denkst du, hey, ist doch der Pastor. Hey, ich mache auch Fehler. Wir alle machen Fehler. Aber wir haben unseren Herrn. Und sobald wir einen Fehler erkennen, gehen wir hin, entschuldigen uns und bringen das in Ordnung. Gott vergibt uns. Das ist es, worum es geht. Keiner ist perfekt. Es gibt nicht die Guten und die Bösen. Es gibt die Erretteten und es gibt die Unerretteten. Und ich möchte bitteschön zu den Erretteten gehören. Ich möchte da bleiben. Das ist mein Team. Das ist mein Team. Das waren Errettete, oder? Die hier mitgespielt haben. Da gehören wir zu. Wir gehören zu dem Team der Erretteten. Das ist unser Team. Um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele, dafür ist Christus gekommen. Um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wie kann man nun vor der Hölle bewahrt werden? Sein am Kreuz vergossenes Blut ist die einzige Währung, die Gott zur Bezahlung von Sünde akzeptiert. Seine Auferstehung ist der Beweis, dass alle, die durch den Glauben zu ihm gehören, erlöst und von ihren Sünden gerechtfertigt sind. Da haben wir zu Ostern erst drüber gesprochen. Wer vor der Hölle errettet werden will, muss an Jesus Christus glauben und so neues, ewiges Leben bekommen. Das ist eine neue Geburt nach Johannes 3. Darum geht's. Außen siehst du genau aus wie vorher. Innen drin ist alles neu. Brandneu. Neue Gedanken, neue Emotionen, neue Überraschungen. Das passiert, wenn du eine neue Geburt erlebst. Außen sieht's keiner. Aber wenn man dir in die Augen guckt, dann sieht man, da scheint jemand anderes raus als vorher. Da guckt Jesus raus. Denn wenn du von neuem geboren wirst, zieht Jesus ein und schaut aus dir heraus. Wirkt durch dich. Nicht immer perfekt, du wirst immer noch Fehler machen. Du wirst als Mama immer noch manchmal rumbrüllen. Oder als Papa mal ungeduldig sein. Du wirst als Mann, als Frau Fehler machen. Als Jugendlicher. Das gehört dazu. Aber wir werden sensibel dafür. Wir erkennen diese Dinge auf einmal. Und wir haben einen anderen Spirit. Einer, der sich entschuldigen kann. Ich habe Männer getroffen, die sich nie entschuldigen konnten. Nie. Die haben sich in ihrem Leben nie entschuldigt. Dann haben sie Jesus gefunden. Auf einmal haben sie gemerkt, wie wichtig es ist, sich bei der Ehefrau für all das zu entschuldigen, was sie falsch gemacht haben. Bei den Kindern. Und dann ist Heilung passiert. Wiederherstellung kam. Weil der Stolz gebrochen wurde. Und dem Demütigen gibt Gott was? Gnade. Unverdiente Gunst. Stell dir vor, du bekommst es, ohne dass du es verdienst. Einfach so. Einfach so. Weil du dich entschieden hast, du gehst den unteren Weg. Bist demütig. Du lässt den anderen Recht haben. Lässt den anderen gewinnen. Ganz andere Art von Leben zieht ein in dich. Dazu gehört, über seine Sünden Reue und Buße zu empfinden und ein Leben zur Ehre Gottes zu beginnen und in allem Christus nachzufolgen. Denn es gibt einen Retter. Und aus der Fülle der Bibelstellen, die Gottes Rettungsabsicht und sein liebendes Herz zeigen, möchte ich drei aus dem Johannesevangelium vorlesen. Die erste ist: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Denn meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich möchte aber hier ergänzen, aus seiner Hand zu springen, ist jederzeit möglich. Es gibt einen Ort vollständiger Sicherheit und der ist eben genau da in Christus. Zweite Bibelstelle. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Mit diesem Selbstbewusstsein sprach Jesus vor 2000 Jahren und mit diesem Selbstbewusstsein spricht er genauso heute. Es gibt keine Religion, die retten kann. Es gibt keinen anderen Gott. Es gibt keine Leistung, keine Tat, keine noch so gute Lebensführung, die retten kann. Alleine Christus. Ausschließlich Christus. Hier haben wir ein Alleinstellungsmerkmal, das viele Leute nicht mögen. Ja, wie kannst du sagen, die anderen Religionen, die werden genauso enden wie jede christliche Religion. Wenn das, was wir haben, nur Religion ist, ist es nicht besser oder schlechter als irgendwas sonst. Ich richte überhaupt niemanden. Ich unterstelle sogar vielen religiösen Menschen, dass sie eigentlich Gott suchen. Und unser Auftrag ist, ihnen zu helfen, dass sie ihn finden, nicht Religion. Weil in Religion finden sie ihn nicht. Sonst hätten sie ihn ja. In der Religion der Weg zu Gott wäre, hätte Jesus nicht sterben müssen. Aber Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Also durch diese persönliche Beziehung und Sündenvergebung. Außerdem steht hier, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. An ihn. Es gibt keinen Weg, außer der über Christus. Ich überspringe jetzt ein bisschen was und komme dem Ende zu. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Nochmal eine Bestätigung zu dem, was ich gerade meinte. Und die Hinleitung zu unserem Fazit. Die Hölle ist ein realer Ort und wurde für alle geschaffen, die nicht von ihren Sünden umgekehrt und Gottes Erlösungswerk in Jesus Christus in Anspruch genommen haben. Die Hölle ist ein ewiger Ort, von dem es kein Zurück mehr gibt. Doch Christus ist gekommen, um uns von dem Lohn unserer Sünde zu retten und uns ewiges Leben zu schenken. Er hat den Preis bezahlt, er hat den Tod besiegt und alle, die an ihn glauben, bekommen nicht nur seine beständige Gegenwart und seine Segnung in dieser Zeit, sondern das ewige Leben in seinem Reich. Und nach diesem Leben gibt es keine Möglichkeit mehr. Auch das möchte ich feststellen, noch einmal. Es gibt keine Möglichkeit mehr, eine Entscheidung für Jesus zu treffen, wenn dieses Leben vorbei ist. Die Weichen werden gestellt, solange du atmest. Und ergänzen möchte ich noch, niemand weiß, wie lange das sein wird. Also die Frage, die ich dir zum Schluss stelle, ist, endet dein Leben mit Happy End oder als Tragödie? Das sind die beiden Möglichkeiten, wie jeder Film meistens ausgeht. Entweder das hat ein Happy End oder das ist eine Tragödie. Es gibt wenige, die dazwischen landen. Ich mag die Filme mit Happy End viel mehr und versuche Tragödienfilme mir gar nicht mehr anzugucken, weil wofür? Ich erlebe genug Tragödien in dieser Welt, ich brauche die nicht noch auf dem Fernseher. Aber Happy End mag ich. Ich mag, wenn Dinge gut ausgehen. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde dafür sorgen, dass so viele Leben gut ausgehen. Wir haben vielleicht 100 Leben verändert in den letzten Tagen als Gemeinde. Menschen, die dieses Theaterstück gesehen haben oder im Vor- oder Nachfeld dieser ganzen Sache zu Christus gekommen sind. Lasst uns ihnen dienen, jetzt als Zellen, auf jeder Ebene, dass sie befestigt werden in ihrem Glauben und das nicht verlieren, was sie gerade gefunden haben. Und der Feind ist sehr interessiert daran, junge Gläubige direkt wieder wegzuziehen. Als Heinrich der VIII. Von England auf dem Totenbett lag, ließ er seinen Hofnarren kommen. Der König sagte, Freund, ich muss jetzt gehen. Wohin? Fragte der Narr. Das weiß ich nicht. Wann kommt ihr wieder? Ich komme nicht wieder. Wer geht mit euch? Niemand. Habt ihr euch dann auf diese Reise vorbereitet? Nein. Da nahm der Narr seinen Narrenstab und seine Narrenkappe, warf sie auf das Bett des Königs und erklärte, Majestät, ihr habt mir einmal gesagt, ich solle den Narrenstab dem Menschen geben, der ein größerer Narr sei denn ich. Ihr seid es, denn ihr geht jetzt und wisst nicht wohin und habt keinen Begleiter. Jesus sagte zu dem Mörder an seiner Seite, noch an diesem Tag, noch heute wirst du mit mir in der Ewigkeit sein. Er hat kein Problem, am Totenbett Menschen zu retten, wenn es denn auf dem Totenbett noch Einsicht oder überhaupt noch ein Totenbett gibt oder ein Sterbebett gibt. Gott wusste um unsere Verlorenheit und er hat einen brillanten Plan entworfen, von dem wir alle profitiert haben. Er hat Vorsorge dafür getroffen, dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen können. Und schon hier, in dieser Welt, ein Stück Himmel erleben können. Sein Sohn Jesus nahm alle Sünden unsere Schuld, alle Schuld unseres Lebens auf sich. Und er starb an unserer Stadt. Und er schuf so einen Weg, der ansonsten sicheren Zukunft in der Hölle zu entkommen. Alles, was ich tun muss, um dieses Geschenk zu erhalten, ist Christus meine Schuld zu bekennen und ihn um Vergebung zu bitten. Ich möchte nun jeden einladen, der sich nicht hundertprozentig sicher ist, dass er Jesus Christus nachfolgt. Ich rede jetzt nicht von denen, die sagen, ja, ich bin das erste Mal hier und ich weiß ganz sicher, ich kenne Jesus noch nicht. Ich meine auch die von euch, die vielleicht sogar Gemeindemitglied sind. Es ist keine Schande, das jetzt zuzugeben und zu sagen, hey, eigentlich, ich folge ihm nicht nach. Eigentlich, ich bin gern hier und ich nehme das alles mit, aber also Jesus ist okay, aber nachfolgen ist was anderes. Ich möchte, dass hier keiner rausgehen muss heute, denn ich sagen kann von ganzem Herzen, ich gehe mit ihm. Und egal, was mir da draußen passiert, ich bin sicher. Er geht mit mir hier und er geht mit mir in Ewigkeit. Bitte lass uns zusammen aufstehen für diesen Moment. Und schau jeder kurz in sich, während ich bete. Vater, zeig du jetzt unseren Zuhörern zu Hause und zeig jedem hier im Raum, ob er gemeint ist und ob du ihn heute rufst. Denn du hast Interesse daran, dass jeder von uns da ankommt, wo du uns haben willst, in deiner herrlichen Ewigkeit und schon hier in dieser Welt Dinge erlebt, von der die Welt nur träumt. Herr, ich bete, sprich du, Heiliger Geist, zieh du deine Leute jetzt, bereit sie vor, eine Entscheidung zu treffen, die ihr Leben verändert. Danke, Herr. Amen. Und ich möchte euch nach vorne einladen. Die, die sagen, ich möchte diese Entscheidung jetzt so klar treffen, vor allem, vor Zeugen, ich mache es so fest, weil darum geht's. Ich möchte Jesus nachfolgen von heute an. Bitte komm nach vorne, wenn es dich betrifft. Komm jetzt. Mach klare Sache. Schäm dich nicht. Es ist egal, was rechts und links irgendjemand denkt. Es ist völlig wurscht. Komm hierher und mach's fest. Komm runter. Ich denke an die Geschichte, die David Jocham erzählte, von dem Jungen, der rebellisch war und der seiner Mutter nicht gehorsam war und dann in den See reinsprang und dort kurz vorm Ertrinken war, obwohl er nicht da rein sollte. Und dann kam ein Mann, holte ihn, zog ihn aus dem See raus und rettete ihm das Leben. Und dieser Junge, 10 oder 15 Jahre später, stand er vor einem Richter, nachdem er ein Verbrechen begangen hat. Er ist weiter ungehorsam geblieben, er hat sich nicht verändert. Und er landete dann irgendwann wegen seiner kriminellen Tätigkeiten vor dem Richter. Und dann erkannte er ihn und sagte, Richter, weißt du nicht, wer ich bin? Und dann sagte der Richter, doch. Aber weißt du, damals war ich dein Retter, aber jetzt bin ich dein Richter. Und genau darum geht's mir. Ich möchte nicht, dass einer von uns den Herrn Jesus als Richter erleben muss in dieser Weise. Ich warte noch ganz kurz. Aber das hier ist kein Jahrmarktsverkauf, wisst ihr. Das hier ist eine sehr ernste Geschichte. Lass den Herrn nicht warten, wenn du weißt, dass er zieht. Nicht wegen meinen Worten, wegen seinen Worten. Wenn er dich zieht, komm nach vorne, mach ganze Sache mit ihm. Geht bitte zum Kreuz. Das ist der Ort, der Umschlagplatz für neues Leben. Danke, Jesus. Danke für diesen Umschlagplatz. Danke, dass das Kreuz reserviert ist für uns, für jeden Einzelnen. Herr, und wir nehmen das jetzt in Anspruch. Hier, wir nach vorne gekommen sind, ist noch jemand? Komm doch, bitte, komm doch. Leute, es ist keine Schande, hier zu stehen. Ihr wisst nicht, wie oft ich vor dem Kreuz stand, auch innerlich, und entschieden habe, wo ich gemerkt habe, ich war falsch. Aber hier geht es um eine Grundsatzentscheidung. Geh dir sicher, dass der Herr dein Herr ist. Oh, mein Herr, danke. Danke, Jesus. So, wir wollen zusammen ein Gebet sprechen, ein Gebet der Hingabe. Und vielleicht heute mit einer anderen Haltung als hier zuvor für den einen oder anderen. Auch hier zu Hause, bitte steht doch auf. Es ist ein heiliger Moment. Und du weißt, Gott spricht zu dir. Dann gib ihm jetzt. Gib ihm alles. Gib ihm die Rebellion. Gib ihm den Ungehorsam. Gib ihm das Ich will, das eigene. Gib ihm das und nimm dir von ihm seine Herrschaft. Denn er beherrscht dich nicht. Du wirst immer Freiheit haben, auszubrechen. Er will dich führen. Und er ist nicht ein Führer, wie wir in Deutschland mal hatten. Er ist der Führer. Er ist der weiseste, liebevollste, freundlichste und klarste Führer, den wir uns vorstellen können, der unser Bestes im Sinn hat und auch die Fähigkeit und Möglichkeit, es uns zu geben und uns dahin zu führen. So heb doch beide Hände jetzt, wo du bist, zu Gott. Es ist der Ausdruck, den die Bibel uns sagt, wenn wir ihn wirklich anbeten wollen. Heb deine Hände zu ihm, denn er ist der Löser und der Erlöser. Und sprich mir nach. Vater im Himmel, ich komme zu dir im Namen deines Sohnes Jesus. Und ich habe erkannt, dass ich gesündigt habe. Herr, ich habe ohne dich gelebt. Ich habe deine Herrschaft nicht angenommen. Ich war rebellisch. Herr, vergib mir. Ich bringe dir all diese Lebensschuld. Und ich kehre um und sag dir heute, ich will dir nachfolgen. Mit aller Konsequenz. Nimm mich heute an als dein Kind und zieh in mich ein. Mach mich ganz neu. Ab heute keine halben Sachen mehr. Ich will dir gehören und deiner Herrschaft folgen. Leite mich in alle Wahrheit. Ich liebe dich, Herr. Und ich danke dir, dass du mich gerettet hast. Von der Hölle, aber auch von jedem Verlorensein. Du hast mich gefunden. Und ich bin so froh. Danke, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Das ist der Grund, warum wir uns hier treffen, um Dinge klarzumachen. Und Vater, ich danke dir so sehr, Herr, für jede Entscheidung, die getroffen wurde. Hier vor Ort oder auch zu Hause. Wenn du dich zu Hause entschieden hast, dann schick mir eine E-Mail. Ich würde dir gerne was schicken.
und freue mich davon zu hören, dass du Jesus nachfolgst. Herr, ich danke dir, dass die Hölle geplündert wird durch Menschen, wie wir es sind. Dass das unser Auftrag ist. Aber dass wir dazu selbst erst da stehen müssen, wo wir hingehören, nämlich in Christus. Im Gehorsam zu deinem Sohn. Dann können wir alles tun, was nötig ist, um dieses Land zu segnen, um diese Stadt zu erreichen. Unsere Dörfer, unsere Straßen, unsere Kollegen, unsere Freunde, unsere Familien, unsere Nachbarn. Herr, gib uns dieses Mandat so klar in unser Herz, dass wir wissen, wir sind die Hoffnung der Welt. Jede lokale Gemeinde, die dich verehrt, ist die Hoffnung der Welt. Lass uns auch dabei sein, ganz und gar, Herr. Ich danke dir, Herr. Danke dir für die Männer und Frauen, die hier vorne jetzt stehen und für die, die zu Hause gebetet haben. Ich segne euch, dass diese Offenbarung euch niemals wieder geraubt wird. Dass Gott eine Absicht hat für dein Leben. Ja, es soll dir gut gehen. Wohlstand gehört dazu und Heilung gehört dazu. Aber all das gibt er in dem Zusammenhang des großen Auftrags, der großen Berufung, die er auf jeden seiner Kinder gelegt hat. Nämlich hinzugehen und das Evangelium zu verkündigen, auf die Art und Weise, die uns möglich ist. Ich danke dir, Herr, dass wir Verkündiger sind. Nicht nur mit unseren Worten, auch mit unserem Lebensstil. In unserem Alltag, in unseren Familien, überall. Ich ehre dich, Herr, dass dieses Bewusstsein so tief eingegraben wird in jedes Herz, dass wir es nicht mehr vergessen können. Heiliger Geist, du bist der große Erinnerer. Erinnere uns daran jetzt und jeden Tag unseres Lebens. Ich danke dir, Vater. Ich segne uns alle damit, dass dieses Bewusstsein uns bewahrt. Nicht nur vor der Hölle, sondern auch vor einem Leben ohne Gott hier. Vor falschen Entscheidungen, die wir treffen, wenn wir unserem Willen folgen. Vater, wir wollen deinem Willen folgen. Wir wollen viel mehr noch lernen, dir zuzuhören, dich zu erkennen in all dem. Und dir nachzufolgen, Zeit in deinem Wort verbringen. Ich danke dir dafür, Herr. Amen. Und ich sage euch, im Handout steht nochmal alles drin. Geht es mit eurer Zelle durch. Lasst es nicht halb liegen. Jeder ist wert, gerettet zu werden. Auch die, die vielleicht schon so fromm tun und es noch nicht sind. Haltet das aus, wenn euch manchmal Leute vielleicht dafür komisch anschauen. Aber ich mag lieber einen schrägen Blick riskieren, als dass einer zu viel in der Hölle landet. Gott hat was so Gutes vor für uns. Und bis wir da nicht alle durchgedrungen sind, habe ich eh keine Ruhe. Wir haben so viel mehr zu entdecken. Und einige sind längst drin, andere sind auf dem Weg dabei. Und wieder andere haben sich auf den Weg gemacht. Ich freue mich für euch, ich freue mich für jeden, der mitgebetet hat. Und ich sage euch einmal mehr, ihr seid gesegnet, um ein Segen zu sein. Amen. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie, und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.